Sommer für Sommer ist es für mich eben wirklich ein sinnliches Geruchserlebnis, nach Korsika zu kommen. Und ob man jetzt mal wandern geht oder eben Wassersport macht oder sich in den Bergflüssen erfrischt oder im Herbst Pilze sammelt, es ist unerschöpflich, das Reservoir. Es gibt auch ein paar Schriftsteller, die, wenn die über Korsika geschrieben haben, das immer so rausgestellt haben, dass man so ein Gefühl von Ewigkeit und Unvergänglichkeit hat.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Und mit diesen Worten zur Vielfalt, herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft, in dem ich alle 14 Tage mit spannenden Menschen spreche, die einen besonderen Bezug zu einem Reiseziel haben. Das sind mal Einheimische, mal Reisende, mal, wie in diesem Fall, Menschen, die ihre zweite Heimat am jeweiligen Ort gefunden haben. Mit ihrer Hilfe versuchen wir in dieser Show, euch Einblicke zu schenken in unterschiedliche Weltgegenden und ihre Menschen und euch Lust aufs Entdecken zu machen. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster. Vielleicht kennen die einen oder anderen mich auch schon als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Heute in dieser Folge begeben wir uns auf eine wunderbare Insel, über die mein Gast dieser Folge mal Folgendes geschrieben hat. Es ist ein Reiseziel mitten in Europa, das nicht nur feine Sandstrände und ausgedehnte Wälder bietet, sondern auch eine Bergwelt, die zu den schönsten Mitteleuropas zählt. Klingt einladend, oder? Es geht in dieser Folge nach Korsika. Wir werden uns heute mit der Kultur und Mentalität der Korsen beschäftigen und mit den Schätzen dieser duftenden Insel, insbesondere den Naturschätzen, und zwar auch solchen, die man vielleicht nicht als allererstes auf dem Schirm hat. Auch in Bezug auf diese Schätze hat unser heutiger Gast verheißungsvolle Worte gefunden. Ich zitiere nochmal. Außerdem ist Korsika eine Insel der Verwandlungen, die einen staunen lassen. Der Weltenbummler Fred Wander schrieb in den 50er Jahren, Korsika ist die Bretagne, ist Algerien, es ist Norwegen und Polynesien, es ist die Wüste Gobi, ein Schweizer Tal, ein kleiner Hafen in der Provence, die Hochebene von Tibet, der Höllenschlund des Grand Canyons, ein Idyll am Fuße des Fujiyama. Diese Worte stammen aus dem Buch Gebrauchsanweisung für Korsika, erschienen im Piper Verlag, und die Autorin ist Jenny Hoch. Sie ist nicht nur Buchautorin und Korsika-Kennerin, sondern unter anderem auch Chefredakteurin des Arte-Magazins. Sie kennt und bereist Korsika, seit sie 4 Jahre alt ist. Sie betrachtet Korsika und speziell ein idyllisches korsisches Bergdorf als ihre zweite Heimat, und sie ist also die perfekte Ansprechpartnerin für uns für heute. Ich begrüße bei den Edelweiss Travel Tales Jenny Hoch. Hallo Jenny, herzlich willkommen in der Show und vielen Dank dafür, dass du dabei bist. Hi.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Darf ich dich bitten, zum Einstieg direkt mal eine kleine gedankliche Reise mit mir zu machen? Und zwar natürlich, ergibt Sinn, glaube ich, nach Korsika. Nehmen wir an, wir steigen in den Flieger, kommen an, verlassen den Flughafen, sind auf der Insel und atmen tief durch. Was nimmst du in diesem Moment wahr? Denn, soweit ich weiß, aus der Lektüre deines Buches machst du genau das jeweils, wenn du dort ankommst, einmal ganz bewusst durchatmen.
Genau so ist es. Also, sich die Zeit nehmen, kurz innehalten. Manchmal sitzen wir auch schon im Auto und kurbeln die Fenster ganz runter. Hm. Ja, und dann kommt er, dieser besondere Geruch von Korsika. Und der ist wirklich wunderbar. Der ist einfach, der ist würzig, er ist intensiv, eine Mischung aus ganz verschiedenen Kräutern der Macchia. Die Insel ist ja weitgehend bewachsen von diesem wilden Buschwald. Mhm. Das sind Immortellen, das ist wilder Rosmarin, das sind Myrten, Zistrosen, alles Mögliche. Und man muss sich vorstellen, gerade im Sommer, wenn die Sonne drauf scheint, dann ist es wie eine Aromatherapie. Das ist ganz, ganz toll. Und Napoleon hat ja schon gesagt, ihm wird dieser Spruch zugeschrieben, man könne die Insel am Duft erkennen.
Und in diesem Fall ein Kompliment.
Das ist absolut wahr.
Das finde ich toll. Also so eine klare Assoziation auf der Duftebene, auf der Geruchsebene zu haben. Oft, wenn wir an Orte denken, denken wir natürlich in allererster Linie, würde ich behaupten, an das visuelle, manchmal vielleicht auch an Geräusche, insbesondere wenn es sehr lärmende Orte sind. Aber dass man direkt an einen Duft denkt, ist, glaube ich, doch eher selten.
Ja, ich habe das tatsächlich woanders auch so noch nie erlebt. Aha. Es ist so ein bisschen, es gibt ja Marcel Proust, diese berühmte Madeleine, die er ist in seinem Roman, oder seine Figur ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und er kostet dieses Gebäck und wird sofort in seine Kindheit gebeamt. Einfach nur wegen des Geschmacks und eben auch Geruchs. Und so ein bisschen geht es mir mit Korsika auch, da ich die Insel schon ganz, ganz lange kenne, im Prinzip als Kleinkind schon kennengelernt habe, bin ich damit aufgewachsen. Und Sommer für Sommer ist es für mich eben wirklich ein sinnliches Geruchserlebnis, ja, nach Korsika zu kommen.
Und wenn du diesen Geruch dann wahrnimmst, abgesehen von dieser emotionalen Reaktion, ich bin wieder da, ich bin wieder zu Hause, es ist ja eine deiner Heimaten, soweit ich das beurteilen kann, kommen dir da auch direkt weitere Assoziationen, weitere Bilder?
Man lebt auf Korsika schon sehr nah an der Natur, und die Natur ist einfach sehr präsent. Die hat auch was, eben einerseits dieses Mittelmeer-Flair, also man hat das Meer, das blaue, salzige Meer, man hat den großen Himmel, man hat die ganz hohen Berge. Also es gibt ja sehr, sehr viele 2000er richtig auf Korsika.
Um die 50, ne? Also richtig
viele. Um die 50. Und es gibt Gebirgsflüsse, es gibt eben die Macchia, die schon erwähnte, die wahnsinnig diesen Duft hat, die auch undurchdringlich ist. Die ist auf der anderen Seite auch ein bisschen schroff. Die Insel ist nicht überall lieblich. Die hat auch bizarre Felsformationen, die hat steile Abhänge, die hat Bergdörfer, die wie so kleine Adlerhorste ganz oben kauern. Es gibt da auch Stürme, es gibt Mistralwinde, die blasen. Das Meer kann auch mal aufgewühlt sein. Das ist schon sehr elementar. Und dazu passt aber auch dieser Duft, der eben nicht nur lieblich ist, sondern auch was Würziges und Herbe wäre jetzt zu viel gesagt, aber der eben so sehr, sehr, sehr spezifisch ist.
Spannend. Also die Macchia dort wirklich eigentlich so ein Symbol für die Insel, für das Einladende, aber auch, ja, abweisend ist zu stark, schroff. Also man muss sich bestimmte Zugänge dann vielleicht zumindest auch ein bisschen erarbeiten.
Ja, das trifft es ganz gut, weil die Insel, genau, also die Macchia war ja auch, da kommen wir nachher sicherlich noch drauf, Rückzugsort früher für Banditen durchaus auch. Aha. Also die hat schon auch so ein bisschen so eine, wenn man sich verstecken wollte, ist man da so rein verschwunden.
Schmugglerpfade.
Ja, Schmuggler, so ungefähr. Früher war die Insel ja von Eselspfaden durchzogen. Als es noch keine Autos gab, hat man alles transportiert mit Eseln. Und da musste man sich schon den Weg auch durchbahnen. Und nicht zuletzt die Wildschweine, die ja da auch leben. Es gibt Wälder auch, aber die leben schon auch in dieser Macchia. Und die haben dann da auch ihre Gänge, die sich da so durchschlingeln.
Finde ich toll. Und gerade auch das, was wir besprechen, wenn ich an dein Buch zurückdenke. Wir haben jetzt das auf die landschaftliche Dimension fokussiert. Ein Stück weit trifft all das ja sogar auch auf die Menschen zu von Korsika.
Ja, die Korsen sind, ja, also es gibt ja immer viele Klischees. Die sind natürlich eben, wie es der Name schon sagt, Klischees, aber manchmal so ein kleines Körnchen Wahrheit steckt ja dann oft doch dahinter. Im Prinzip, die Korsen sind schon Südländer, die sind auch stolz auf ihre Insel. Die sind auch manchmal aber eher auf den ersten Blick vielleicht ein wenig, ja, zurückhaltend oder nicht ganz so offen. Die sind jetzt kein serviles, schmeichlerisches Volk, das sich sofort öffnet, sondern man muss so ein bisschen erstmal warm werden. Die gucken auch erstmal, nehmen die mich eigentlich wahr oder tobt da einfach nur so eine Touristenhorde knipsenderweise durch mein Dorf? Oder besteht da wirkliches Interesse? Und wenn es aber so ist, das Interesse, dass sie merken, da besteht Interesse, dann sind die irrsinnig offen, die sind gastfreundlich. Also die Gastfreundschaft spielt eine ganz, ganz große Rolle und hat eine große Tradition. Dann kann man eingeladen werden, dann kriegt man was zu trinken oder zu essen, dann wird erzählt. Also da sind die Korsen, wenn sie aufgetaut sind, dann sind sie ganz, ganz toll.
Hast du damit jemals noch zu ringen? Du, die du nun schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten regelmäßig dort bist, oder bist du eigentlich regelrecht Einheimischer?
Also bei uns im Dorf sind wir, also einheimisch ist natürlich jetzt ein großes Wort, also natürlich werden wir für immer Les Allemands, also die Deutschen, bleiben, aber wir sind natürlich schon auch Teil der Dorfgemeinschaft und das ist auch ganz toll und ein schönes Gefühl, weil ich kenne da also im Prinzip das ganze Dorf. Das ist auch sehr klein. Im Sommer werden es ein paar mehr Leute, im Winter ist es ein bisschen weniger. Aber dadurch, dass ich da mein ganzes Leben verbracht habe, bin ich aufgewachsen mit denen, die da jetzt eben der Bäcker ist oder mit dem Barmann oder mit dem Restaurantbesitzer. Mit dem habe ich früher Karten gespielt als Kind oder Verstecken oder wir sind auf dem Dorfplatz rumgelaufen. Also ich kenne da wirklich, wirklich viele, also buchstäblich jeden Stein, aber eben auch jeden Menschen. Und dadurch hat man da schon so eine Verbundenheit und die freuen sich auch, wenn wir kommen. Und es ist auch ein Ritual zu Beginn. Dann geht man durchs Dorf und begrüßt alle, natürlich mit Küsschen rechts, Küsschen links. Und
also diese Herzlichkeit dann gibt's schon?
Die gibt's auf jeden Fall. Ja. Also für uns jetzt schon. Ich meine, natürlich wird nicht jeder Tourist begrüßt, aber wenn man sich dann kennt, dann ist das so.
Ja, und ihr kennt euch eben sehr gut und schon sehr lange. Du hast es ja mehrfach angesprochen. Du reist dein ganzes Leben lang schon dorthin. Schon mit deinen Eltern warst du regelmäßig dort. Bist es auch immer noch. Und das immer in diesem Bergdorf eigentlich, ne? Also dort, das ist so euer Ankerpunkt.
Genau, das Dorf ist unser Ankerpunkt. Meine Eltern haben damals, also wir sprechen von Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, wohnten im Süden von Deutschland und haben sich überlegt, ach, wir würden gerne eigentlich ein kleines Ferienhäuschen haben, das wäre doch toll. Damals war das ja auch überhaupt nicht üblich oder es gab auch nicht so viel oder es war auch nicht so teuer. Es war nicht so wie heute, wo das alles unbezahlbar ja geworden ist. Naja, und dann haben sie sich umgeguckt und sind dann relativ schnell, sind nach Korsika gekommen unter anderem und haben sich aber verliebt auch in die Insel und fanden dann gerade so ein pittoreskes Dorf. Da gibt es jetzt auch gar nicht Neubauten oder irgendwelche Feriensiedlungen. Also bei uns jetzt, die gibt es im Rest der Insel oder im Süden, gibt es natürlich schon, klar. Aber bei uns ist es wirklich sehr ursprünglich und genau das haben meine Eltern eigentlich gesucht. Und seitdem bin ich da ohne Unterbrechung jedes Jahr.
Warum hast du diese Tradition denn dann fortgesetzt, nachdem du auch selbst entscheiden konntest und entschieden hast, wo du deine Urlaube verbringst, deine Auszeiten, was es auch immer sein mag? Was macht, außer dass du natürlich jetzt schon immer da warst, aber was macht für dich persönlich Korsika aus?
Ja, Korsika ist einfach so vielseitig. Also ich werde natürlich öfter gefragt, oh, wird es dir nicht mal langweilig? Nein, es wird mir nicht langweilig. Korsika ist einfach, es hat die hohen Berge, die wir angesprochen haben. Es hat ein Meer, es hat die Natur. Man kann aber auch Dinge besichtigen, sei es von den Römern, es gibt tolle Kirchen, alles mögliche. Es gibt prähistorische Monumente. Ich habe da auch Freundschaften geschlossen. Also ich bin auch mit einigen, die zum Teil da vielleicht auch nicht mehr das ganze Jahr leben, aber die eben korsische Ursprünge haben und jetzt in Frankreich leben, also auf dem Festland, sur le continent, wie der Korse sagt, auf dem Kontinent. Das ist immer so ein bisschen despektierlich, aber so sind sie eben, die Korsen. Für mich ist das die größte Entspannung. Einerseits sicherlich, weil ich den Ort so gerne mag, aber eben auch, weil man so viel machen kann. Und ob man jetzt mal wandern geht oder eben Wassersport macht oder sich in den Bergflüssen erfrischt oder im Herbst Pilze sammelt oder ich habe ja da auch schon Skitouren gemacht. Es ist unerschöpflich, das Reservoir.
Ja, und Bergdörfer ohnehin, du hast es angesprochen, gibt es zahlreiche und du beschreibst die Korsen auch als Bergvolk. Wie ist das eigentlich gekommen? Warum sind die Korsen ein Bergvolk?
Ja, also das ist tatsächlich geschichtlich bedingt. Man muss sich vorstellen, Korsika ist ja wirklich eine schöne Insel mitten im Mittelmeer. Und schon zu allen Zeiten eigentlich, also in der Antike, hat sich im Prinzip jedes Seefahrervolk gedacht, ach, was ist denn das für ein Leckerbissen? Den können wir uns jetzt ja mal unterjochen. Und ob das jetzt die Phönizier waren oder die Römer oder später dann die Genuesen oder andere, die haben es zumindest versucht und einige haben es ja auch geschafft. Und das führt eben dazu, dass für die Korsen das Böse oder die Bedrohung immer vom Meer kam. Die haben natürlich auch Fischerei gehabt und so weiter, durchaus auch vom Meer gelebt. Aber es war eben so, dass die Bedrohung von der Meeresseite kam, weswegen sie ihre Dörfer oder Behausungen ganz gerne einen Ticken höher gebaut haben, damit sie nicht am Ufer direkt waren. Und was man auch nicht vergessen darf, in einigen Ebenen gab es früher Malaria. Ja. Und das heißt, es war auch gefährlich, schlicht und einfach da unten zu leben, in diesen sumpfigen Gebieten. Und allein schon deswegen war es ratsam, so ein bisschen höher zu sein. Da war die Luft auch besser und kühler am Abend und so. Und das war eigentlich sehr lange die Tradition.
Verbunden
und,
dann auch mit dieser traditionellen Bauweise, also eher so kleine Häuschen, gedrungen.
Also die Steinhäuschen, die waren so ein bisschen gedrungener und auch die waren, also es gibt nicht nur die, es gibt schon auch andere. Also bei uns im Dorf zum Beispiel gibt es die, so, doch gibt es auch, stimmt, gibt es auch. War es so traditionell, dass die Ställe waren im Erdgeschoss für die Tiere und ab dem ersten Stockwerk wohnte man dann. Und es gibt sogar Häuser, da ist so der richtige Eingang im Prinzip so höher gebaut, dass man eher durch so eine Art, also was ist jetzt, Steintreppe, so höher erst ins Haus konnte.
Ich stelle es mir vor wie so ein New Yorker Brownstone, so ein klassisches, so eine Treppe hoch.
Ja, aber noch ein bisschen trutziger. Und schon ein bisschen archaischer und das war dann eben auch, der Sinn war eben, dass es nicht für Fremde oder Eindringlinge nicht so einfach war, da reinzukommen. Die Insel ist ja auch umrundet, umstanden von diesem Genuesisch, das ist dann erst Genuesisch gewesen, von diesen Wachtürmen, weil da war es möglich, früher innerhalb, glaube ich, relativ kurzer Zeit per Rauchzeichen Alarm zu schlagen, wenn sich mal wieder Fremde näherten. Und auch die sind sehr trutzig und da konnte man sich oben verschanzen und man konnte eben nicht so leicht von unten, wie Burgen ja im Prinzip auch gebaut sind, nicht so leicht rein. Und dann, später hat man sich dann eben auch, wenn dann wirklich Eindringling da war, in der Marquis versteckt. Und das war auch oft für die Angreifer sehr schwierig, dann wirklich es zu schaffen, die ganze Insel zu erobern, weil sich die Einheimischen einfach in die Berge zurückgezogen haben und da nicht greifbar waren und dann aber wieder attackieren konnten. Also das wurde sehr lange so gehandhabt. Inzwischen ist es natürlich ein bisschen anders. Ganz gut gefallen hat mir der Umstand, dass als patriarchale Gesellschaft haben die Korsen früher das wertvolle Land, also das, was man dann bebauen konnte und so weiter, das eben das Bergland war, an die Söhne vererbt und die Töchter haben so das eher nicht so wertvolle Küstenland bekommen.
Dürfte sich geändert haben, so die Wert.
Hat sich das Verhältnis ein wenig geändert.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und, sei ihnen gegönnt.
Ja, natürlich ist es eben, klar ist es jetzt so, dass eben die Küste sehr beliebt ist und der Tourismus natürlich sehr stark an der Küste stattfindet und der Zugang zum Meer natürlich heutzutage ein wenig anders gesehen wird und um sicherlich die Küstenregionen jetzt die wertvolleren und begehrten Regionen sind.
Ja, sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber, was sich dort so erleben und erspähen lässt. Du hast aber auch vorhin mehrfach das Thema Wandern angesprochen. Ihr seid da ja auch sehr viel und sehr gern zu Fuß unterwegs. Ich weiß zum Beispiel, dass einer der bekanntesten Wanderwege dort der Fernwanderweg GR20 ist. Aber den gab es ja auch nicht immer. Das heißt, es gab auch eine Entwicklung hin zu dieser Wanderfreude. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch einige dieser alten Eselspfade, die du auch erwähnt hast, so die Grundlage bildeten für bestimmte Wanderpfade, die dann angelegt wurden. Kannst du darüber sprechen? Also Korsika als Wanderdestination?
Ja, also man sieht es auch, finde ich, oft am Flughafen, dass wenn eine Maschine nach Korsika startet, also gefühlt 2/3 der Passagiere, die haben Wanderkluft an, weil das einfach, also es ist wirklich schade, wenn man nach Korsika fährt und nicht zumindest einmal wandern geht. Und viele gehen natürlich ganz viel wandern. Du hast es gesagt, der GR20, der GR20 ist ganz berühmt. Der dauert relativ lang, den Zug, wenn man den komplett gehen möchte. Man kann aber auch einzelne Etappen gehen. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Wege und es ist auch wirklich auch bei uns in der Gegend hat auch die Gemeinde dafür gesorgt, dass eben, wie du schon gesagt hast, alte Eselspfade hergerichtet werden, von der Macchia freigeschlagen werden, mit Hinweisschildern versehen werden und es gibt wirklich überall die tollsten Wanderwege.
Es war sowohl in den Bergen, richtig schön rauf und runter, 2000er, wir haben es angesprochen, diese ganzen Gipfel, aber dann auch Küstendäher, also wie man es dann so möchte.
Es gibt im Prinzip für jeden was. Also man kann hochalpin richtig wandern und klettern, man kann aber natürlich auch im Prinzip so oberhalb des Meeres wunderschöne Wege einfach lang spazieren. Da gibt es wirklich für jeden Geschmack und jede Könnensstufe, für Familien, es gibt wirklich alles. Und die Korsen ursprünglich waren jetzt keine Wanderer. Die waren Hirten und haben traditionell natürlich die Berge benutzt, sage ich jetzt mal, zum Jagen auch. Das berühmte Wildschweine kennt man aus Asterix und Obelix. Ja. Übrigens, den Comic, also die Folge über Korsika, kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist ganz, ganz toll und pointiert und auch sehr lustig auf den Punkt gebracht, wie die Korsen so ticken. Ist wirklich super. Also Wildschweinjagd, aber eben natürlich vor allem die Weidetechnik. Mhm. Und die
wahrscheinlich dann aber schon auch anspruchsvoll, oder? Dort Herden zu halten in diesen ganzen Macchia-Buschwerken, die du beschrieben hast?
Absolut. Also die, es gibt schon auch Ebenen und es gibt auch Hochtäler. Mhm. Also es, so. Aber es nennt sich Transhumanz. Das ist die im Prinzip so eine archaische Art der Schafshaltung. Mhm. Die ist übrigens auch immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Mhm. Also nicht nur auf Korsika, sondern generell. Okay, ja. Also diese Technik, mhm. weil die eben je nach Jahreszeit wurden die Schafe, die Herden in verschiedene Höhenlagen gebracht. Je nachdem, wo es eben gerade genug Futter gab. Und dadurch wurde aber natürlich das auch nie zu viel weggefressen oder es hat immer so ein Gleichgewicht mhm. Dadurch gegeben. Und das, ich glaube, ich bin da jetzt keine Expertin, aber das ist, glaube ich, lange dann auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, überhaupt diese Technik. Und unter anderem auf Korsika wird die jetzt aber durchaus wieder angewendet.
Also es gibt auch heute noch Hirten, Hirtinnen, die ihre Herden dort halten und sich nach diesen alten Methoden richten.
Hirtinnen und Hirten. Und es ist sogar, habe ich das Gefühl, so ein bisschen so eine Art, also Boom wäre es jetzt, glaube ich, übertrieben zu sagen, aber es ist schon so eine Lebensform auch, die großen Anklang findet, auch bei jüngeren Leuten. Mhm. Weil es natürlich dieses Ruhige, dieses Leben mit der Natur, im Einklang mit der Natur, dieses eben Nachhaltige auch hat, diese Art der Weidewirtschaft. Und weil es natürlich für Korsen so dieses freie und ungebunden Sein der Hirten, mhm. also die so ein bisschen hoch geschätzt waren, aber nicht so ganz eng an der Gesellschaft dran waren, sondern so ein bisschen Freigeister. Mhm. Und das war auf Korsika immer wurde auch vielleicht ein bisschen verklärt, aber ist natürlich ja auch ein harter Job. Das ist ja nicht nur schön, aber das hat das ist für viele Korsen so ein Ideal.
Und wahrscheinlich auch ein Stück weit, naja, Identität.
Genau, es gehört auf jeden Fall zur korsischen Identität.
Aufgrund dieser historischen Dimension. Ja.
Genau, es gibt diese historische Dimension, es gibt die nachhaltige Dimension, es gibt eben schon diese Nähe zur Natur. Natürlich nicht zu vergessen die Schafe, die eben die Milch geben und aus der tolle Käse gemacht wird, der berühmte korsische Käse. Mhm. Es war ja auch wichtig für den Speiseplan. So, jetzt sind wir aber vom Wandern eigentlich zu den Hirten gekommen. Ja. Aber aus dem Grund, um den Kreis jetzt wieder zum Wandern zu schließen, hatten die Korsen ursprünglich die Bergwelt nicht als Feriendestination oder Abenteuerdestination oder eben Wanderziel im Kopf. Und es gibt Aufzeichnungen, es gab lustigerweise vor allem Deutsche und ich glaube auch Österreicher, aber es gab einen, Felix von Kube, der hat Medizin studiert, glaube ich, in München und war dann damals schon im Akademischen Alpenverein als Student. Und der war begeisterter Wanderer und seine Lieblingsinsel wurde Korsika. Und ich glaube, er war 1899 zum ersten Mal dort und dann, glaube ich, noch in verschiedenen Expeditionen ein bisschen später, 1902 und dann, glaube ich, nochmal. Und musste sich ja erstmal zurechtfinden. Es gab keine Wanderkarten, es gab auch keine Wanderwege, die irgendwo eingezeichnet waren. Natürlich nicht, weil die Hirten kannten ihre Wege, die wussten, kannten sich aus. Ansonsten nicht. Und der hat da richtig viel Forschung betrieben, hat versucht, sich diese Wege zeigen zu lassen und hat dann selbst, glaube ich, wirklich so 38 Gipfel bestiegen und auch ziemlich viele Erstbegehungen und hat dann auch angefangen, das zu kartografieren und hat im Zuge danach, also wirklich den Weg erstmal geebnet.
Im übertragenen Sinne, ja.
Ja, genau, buchstäblich für den Wandertourismus. Und wird bis heute auch von den Korsen sehr wertgeschätzt, Felix von Kube. Es gibt sogar einen kleinen Gipfel, der nach ihm benannt ist. Der Pic de Kube heißt der. Und hat da schon also als Pionier viel getan. Und seitdem ist, glaube ich, Korsika gerade bei so wirklichen Wanderern ein Ziel, das nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, und so hat das angefangen und es verstärkt sich immer mehr. Wanderwege wurden hinzugefügt, haben an Beliebtheit gewonnen und mittlerweile, soweit ich weiß, beschränkt sich sie auch längst gar nicht mehr aufs Wandern, sondern mittlerweile ist es sogar auch eine beliebte Raddestination. Es gibt zum Beispiel die GT20, die Grande Traversée. Kannst du wahrscheinlich besser erklären, führt auf 600 Kilometern vom Cap Corse bis nach Bonifacio, wenn ich das richtig ausspreche.
Mhm.
Gut, ha. Und ja, muss auch wunderschön sein. Ich war ja leider noch nicht da, aber was ich so gelesen und gehört habe, ist, dass grundsätzlich Korsika sich wirklich für Mountainbiker eignet, für Rennfahrer, also anspruchsvolle Anstiege, Panoramastraßen, einsame Schotterpisten, also dass man eigentlich auch alles findet, was man sich so wünschen kann.
Auf jeden Fall. Also ich persönlich bin lieber zu Fuß unterwegs, muss ich sagen. Aber natürlich habe ich das mitbekommen. Und man sieht auch bei uns im Dorf regelmäßig, so am späteren Vormittag kommen dann so Gruppen von meistens Rennfahrer tatsächlich, Radrennfahrer, die dann Pause machen im Café. Und ich kann mir das aber super vorstellen, dass es ganz toll ist, weil es gibt auch viele alte Bergstraßen, die kaum befahren sind. Einige Straßen, so, also ich kenne es jetzt so ein bisschen im Cap Corse vor allem, das ist ja wirklich sehr, eher so rough, da sind sehr felsig, ziemlich steil und da wurde eben so eine Küstenstraße, die auch sehr kurvig ist, neu gebaut und die alten Straßen, die früher benutzt werden, sind jetzt deswegen fast leer. Ja, da fährt so ungefähr zweimal am Tag immer ein Auto und das ist natürlich ideal zum Radfahren, weil man da die tollsten Ausblicke hat. Es ist natürlich schon auch anstrengend, es geht ziemlich bergauf, bergab.
Muss man wissen.
Aber wenn man es mag, ist es großartig. Und man hat die Dörfer, wo man dann auch mal eine Rast machen kann. Und also nicht zuletzt, die Franzosen sind ja auch große Rennfahrer, also oder Radsportler, nenne ich es jetzt mal. Also man sieht auch wirklich große Gruppen mit Franzosen, mit ja, auch mit Deutschen, die eben da Fahrrad fahren. Mein Mann zum Beispiel hat es jetzt auch für sich entdeckt, seit 2 Jahren oder 3, und ist total begeistert. Also sein Fahrrad muss jetzt immer mit, sein Rennrad. Und er hat letztes Jahr sich angeschlossen, haben ihn ein paar Korsen tatsächlich, gab es auch inzwischen. Diese Korsen haben ihn unter die Fittiche genommen, haben ihm alles gezeigt, waren so über 70, topfit. Und er ist den hinterher gestrampelt und als er dann mal schüchtern gefragt hat, ob sie vielleicht in einem Café eine Rast machen könnten und ein Käffchen trinken, haben die nur gesagt, mais non, und haben ihn dann geführt zu einer Wasserquelle, also einem Bergbächlein, wo sie dann Wasser getrunken haben, haben ihm 2 Feigen gereicht und haben gesagt, in den Feigen ist alles, was du brauchst.
Ach.
Und dann hat er die Feigen verzehrt, die natürlich köstlich waren und süß und ihm natürlich frische Energie gegeben haben. Aber für die kam es nicht in Frage, sich dann irgendwo ins Café zu setzen.
Aha, also da war nichts mit Siesta und zweite Mittag oder so.
So viel zum Thema Klischees, sie stimmen eben nicht immer. Mhm. Also also Radfahren kann ich sehr empfehlen auch.
Und das heißt also auch, die Korsen sind auch selbst unterwegs natürlich, radfahrend, wandernd, die Natur genießend.
Das hat sich jetzt auch geändert natürlich mit der etwas jüngeren Generation, so dieses eben außer Buhl spielen macht man gar nichts und fährt nur Auto, das war früher schon so, denke ich.
Mhm.
Inzwischen, also auch bei uns im Dorf sehe ich, dass der Barmann, der eben der Sohn ist des alten Barmanns, den ich schon kenne und der vor einigen Jahren die Bar übernommen hat, was nicht bedeutet, dass der Papa regelmäßig noch vorbeischaut und mal guckt nach dem Rechten und dann im Schatten sitzt und Karten spielt. So.
Aber hier und da nochmal einen Tipp noch parat hat,
ja,
gefragt
bestimmt,
oder ungefragt.
Aber auch der zum Beispiel, der Jüngere jetzt, der rennt, der läuft, der ist Läufer. Der, so. Und ganz viele andere auch, die eben, wie du sagst, die gehen wandern, die gehen Radfahren. Also da ist, glaube ich, auch der Generationswechsel hin zu mehr Aktivität, zu Sport, eben bewusst auch die Natur zu genießen und zu nutzen.
Ein Aspekt, der mich auch noch interessieren würde, wäre das Thema Sprache. Wir haben schon über das Hirtendasein gesprochen, das wiederkehrt so als sinnstiftende Lebensweise mit einem gewissen Bezug auf die eigene Vergangenheit und Identität. Klar, Sprache ist eines der Themen, wenige gibt es, die wichtiger sind für eine Identität, für die Selbstwahrnehmung. Was wird gesprochen auf Korsika?
Naja, also Korsika gehört zu Frankreich, ja auch nicht erst seit gestern. Deswegen ist natürlich die offizielle Sprache Französisch und die kann auch jeder. Also es gibt jetzt, also meiner Erfahrung nach, glaube ich, niemanden, der sie jetzt nicht spreche. Aber das Korsisch ist schon die zweite wichtige Sprache, die auch gepflegt wird. Ich glaube, seit 1989 ist sie auch gleichberechtigte Verwaltungssprache tatsächlich wieder geworden. Das bedeutet, dass die Ortsschilder zum Beispiel zweisprachig sind. Kennt man ja auch aus anderen Regionen in Europa. Dass in den Schulen man auch Korsisch lernen kann. Es gibt auch in Korte eine Uni, da kann man auch Korsisch studieren. Man merkt es auch so ein bisschen, oder ich merke es auch daran, dass auch jüngere Korsen, wenn die dann Familien gründen, dass die jetzt oft ihren Kindern korsische Namen geben, die eine Weile lang überhaupt nicht mehr genutzt wurden. Also Vanina oder Matteo oder Pedro, ist gerne mit dem U hinten, sind so typisch korsische Namen, die man jetzt wieder Kleinkindern gibt. Das war eine Weile überhaupt nicht. Also es gab eine Generation, die eigentlich dann auch, glaube ich, das Korsisch gar nicht mehr richtig gepflegt hat. Mhm. Da gab es so die ganz Alten, die es noch konnten. Und
also es gab durchaus auch eine Gefahr, vielleicht nicht aussterben, ja, aber dass es zumindest aus dem aktiven Leben und Dasein verschwindet.
Ich würde sagen, es war eine Weile lang einfach nicht mehr so in Usus.
Ja.
Und jetzt ist es aber, oder schon seit einer Weile, dass man sich da schon auch rückbesinnt und dass man aktiv das auch Kindern beibringt und dass das wieder wichtiger wird.
Okay, das ist ja schön, ja. Gibt es bestimmte Situationen, in denen es dann verwendet wird, abgesehen jetzt von Straßenschildern, aber so im Alltag? Du sagst ja, alle sprechen Französisch, meist wird auch Französisch gesprochen. Wird es irgendwo besonders viel genutzt?
Also ich kenne es jetzt natürlich schon auch eher, dass so die Alten, wenn die im Café sitzen, ja, dann ganz gerne mal auf Korsisch reden.
Ganz
oder,
bewusst, ja.
Ja, und durchaus natürlich auch manchmal, wenn sie wollen, dass man sie nicht verstehen kann. Aber,
ja,
aber das ist auch, ja, also das ist auch so ein bisschen so eine, manchmal im Sommer kommt es bei uns da so ein bisschen zu Stau, weil es eine relativ schmale Straße ist und dann die schlängelt sich da durch den Ort und dann, wenn manchmal geht dann einfach gar nichts mehr und dann kommt so der korsische Barmann und macht dann so den Verkehrspolizisten und das macht er dann ganz gerne auf Korsisch.
Aha.
Ja, das, also ich kann aber nicht, es wird auch viel Französisch gesprochen, aber es ist auch Ausdruck. Ich habe so im Positiven oft auch das Gefühl jetzt, dass inzwischen die jüngere Generation sehr stark sich eben auch rückbesinnt auf eben Traditionen, auf auch Fertigkeiten, also sei es jetzt Käse machen, sei es Weinanbau, sei es Charcuterie. Bei uns da machen jetzt einige auch tolle Restaurants aufgemacht, die legen jetzt auch wieder Wert drauf. Also dass da viel mehr jetzt wieder wertgeschätzt wird, was eigentlich die Insel da alles zu bieten hat und welche Ressourcen die hat.
Was steht, wenn wir jetzt von der Regionalität, dann auch ja, Saisonalität und so weiter sprechen, was steht in Korsika traditionell auf dem Speiseplan? Du hast ja vorhin auch schon von der Wichtigkeit des Mittagessens gesprochen.
Oh ja, also da stehen natürlich ganz viele Sachen. Traditionell ist das Essen auf Korsika eher rustikal und viel, also klar, Wildschwein gibt es. Es wird auch bei uns wird regelmäßig gejagt und dann gibt es, wenn man Glück hat, tolles Wildschwein. Das als Tourist muss man da ein bisschen Glück haben, dass man da was Gutes findet. Es gibt, was ich erwähnt habe, den Käse, den berühmten, der ist wirklich.
Schafskäse?
Ziegen- und Schafskäse. Kann ich sehr empfehlen. Da gibt es natürlich alle möglichen Sorten und wirklich extreme Stinkekäse bis zu eher sanften. Es gibt den berühmten Brodju, das ist so eine Art Weichkäse, der in so Körbchen gereift wird. Den gibt es auch in süßen Varianten als Nachtisch. Es gibt auch einen bekannten Käsekuchen, Fiadone heißt der.
Käsekuchen hast du mich natürlich wieder.
Köstlich, wird aus Brodju eben hergestellt und nach einem Schuss Eau de Vie, bisschen Schnaps, schmeckt wirklich toll. Es gibt auch zum Beispiel Cannelloni au Brodju, das sind eben gefüllte Cannelloni mit diesem Käse auch. Schmecken auch wirklich toll. Dann wurde traditionell Kastanienmehl verwendet zum Backen, weil es eben sehr viele Esskastanien auf der Insel gab und auch gibt immer noch. Und da bemerke ich jetzt auch, dass viele Bäcker jetzt so experimentieren wieder mit Gebäck aus Kastanien.
Das ist bestimmt lecker.
Ja,
also Kastanien
kenne
ich so von Weihnachten oder so, mal so Esskastanien, aber als Mehl irgendwo verbacken habe ich es noch nie gekostet.
Richtig, für Backwaren. Ha. Es gibt auch inzwischen ein paar korsische Biermarken, gab es früher auch nicht, die zum Beispiel auch ein Kastanienbier brauen. Das schmeckt gut, ist ein bisschen dunkler, schmeckt auch sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich den korsischen Wein, der auch nicht zu verachten ist. Auf Korsika gibt es recht viele autochthone Reben, also Reben, die es ausschließlich auf Korsika gibt und gab. Das sind Sorten, die es woanders, die kriegt man gar nicht. Gibt es wirklich auch sehr empfehlenswerte Rosés, Rotweine. Also da kann man sich schon gut gehen lassen.
Ich merke schon. Also ich habe mir hier schon eine mentale Liste gerade gemacht, wie ich mich da so mal durchprobieren werde, wenn ich endlich mal dort sein sollte und ein bisschen schnabuliere. Und da würde ich gerne noch direkt ansetzen mit dir und noch so ein paar weitere handfeste Reisetipps haben für mich natürlich ganz selbstgierig, aber auch natürlich für unsere Hörenden, wenn es uns mal nach Korsika verschlägt, was man da so machen kann und sollte aus deiner Sicht. Du hast ja schon die Vielfalt angesprochen, Korsikas. Was würdest du denn sagen, insofern man das überhaupt einordnen kann, für welchen Typ Urlauber oder Reisende ist denn Korsika besonders gut geeignet?
Ich würde sagen, Korsika ist geeignet für Individualisten. Und da wirklich à la Couleur, weil es eben so viel bietet. Sicherlich würde ich denken, ist es besonders toll für aktive Urlauber. Sprich, welche, die gerne wandern, die gerne Rad fahren, die erkunden wollen. Klar kann man auch nach Korsika fahren und sich einfach 2 Wochen an den Strand legen. Ja, also nichts dagegen. Es ist wirklich auch sehr schön. Es gibt ganz tolle Strände. Palombaggia zum Beispiel ist wundervoll. Noch viele andere Sandstrände. Es gibt es im Désert des Agriates zum Beispiel. Das ist an der Westküste eher nicht ganz im Norden, also nicht am Kap Kors, aber kurz davor. Das ist eine ziemlich karge Landschaft, die aber wunderschöne Sandstrände hat, wo man auch nicht so einfach allerdings hinkommt. Entweder mit dem Boot oder da gibt es auch Ausflugsfahrten oder mit dem eigenen Boot oder eben man muss hinwandern.
Désert des Agriates, okay.
Ganz zauberhaft. Weiter im Süden, in der Nähe von Bonifacio, gibt es zum Beispiel auch die Lavezzi-Inseln. Das sind hunderte, zum Teil eigentlich nur kleine Felsen, die mehr oder weniger aus dem Wasser ragen, die man auch ausschließlich per Boot besuchen kann, die aber wunderschön sind zum Schnorcheln, zum Tauchen. Die Artenvielfalt ist enorm da in der Unterwasserwelt auch.
Zum Tauchen auch geeignet.
Also zum Schnorcheln, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Tauchen, okay, aber ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Ich hatte mich auch ein bisschen belesen. Ich habe auch Freunde, die waren dort schon tauchen. Die haben auch erzählt, man kann alle möglichen Riffs und Wracks betauchen. Also scheint schon ordentlich was los zu sein.
Ja, das kann ich auch total empfehlen. Ich kann aber nur jedem raten, braucht man allerdings ein Auto dafür, dass man wirklich auch Abstecher ins Inselinnere unternimmt. Und zwar einerseits, um wirklich zum Beispiel Korte sich anzugucken oder andere Dörfer, aber eben um auch mal wirklich in die Berge zu gehen und zu wandern. Und aber auch, es gibt wunderschöne Bergflüsse mit Gumpen zum Schwimmen. Die sind traumhaft.
Ja, Bergflüsse, du hast ja schon erwähnt, ihr habt dort euren geheimen Lieblingsspot. Nach dem werde ich dich natürlich nicht fragen. Aber wie ist es, wenn man kein Auto hat? Dann ist es ja wahrscheinlich eher schwierig, dort unterwegs zu sein und sich diese Highlights anzuschauen.
Überall würde man tatsächlich nicht hinkommen, aber es gibt auf Korsika, ob man es glaubt oder nicht, eine Zugverbindung, eine Zugstrecke.
Ach, aha.
Das ist wirklich, also man muss sagen, fast schon kurios. Dieser Zug ist immerhin, hat ein Streckennetz von 232 Kilometern und wird der Zitternde genannt.
Okay.
Durchaus ein bisschen spöttisch gemeint, weil er eben schon ein bisschen wackelt und das Schienennetz so ein bisschen ausgeleiert ist. Utrinigellu heißt der auf Korsisch. Und
also so, das stelle ich mir so richtig schön, romantisch vor, so ratter, 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 wie so ein Zug mal war.
So ein bisschen. Es ist natürlich jetzt keine Dampflok, sondern eher schon ein moderner, kleiner Zug. Der hat auch nicht viele, ist nicht sehr lang.
Ja.
Und wurde 1888 wurde der gebaut. Und wirklich spektakulär an der Küste entlang und ins Hochgebirge und überquert wirklich tiefe Schluchten. Man kriegt ganz tolle Ausblicke ins Inselinnere. Man kann natürlich auch im Inneren aussteigen dann. Interessanterweise hat eine der berühmtesten Brücken über das Vecchio-Tal, die hat Gustave Eiffel gebaut. Der war ja Ingenieur und war eben in dieser Metall.
Also der Erdenker des Eiffelturms.
Der Erbauer des Eiffelturms, genau. Ja. Der war Ingenieur und war eben spezialisiert auf diese Eisenkonstruktionen. Und hat dann eben den Eiffelturm irgendwann gebaut. Aber davor, ich meine, es war davor, hat er eben vor allem Brücken und sowas als Ingenieur gebaut.
Spannend.
Und unter anderem.
Ich erinnere mich in Porto auch zum Beispiel eine, glaube ich, die ich da gesehen habe, auch von ihm. Ah, interessant.
Genau.
Dann hat er also auch auf Korsika gewirkt.
Auch auf Korsika. Und er hat sogar seine Tochter an einen Korsen verheiratet. Und diese Tochter ist auch auf Korsika begraben.
Also gibt es auch da Beziehungen. Aha.
Und mit diesem Zug kommt man eben ins Landesinnere. Also man kann zum Beispiel von Bastia bis nach Ajaccio fahren. Sind auch übrigens sehr schöne Städte. Ajaccio ist wirklich auch ein Besuch wert. Auch Bastia ist so ein bisschen unterschätzt. Die meisten kommen da mit der Fähre vielleicht an und fahren gleich wieder. Ist aber wirklich, kann man auch wirklich sich gut angucken. Ist sehr hübsch, hat schöne Läden. Man kann da flanieren, hat tolle Cafés, einen kleinen alten Hafen mit Restaurants. Also ist auch wirklich durchaus ein Tipp, den man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Und man kann aber ins Landesinnere fahren, kann diese spektakulären Ausblicke genießen und auch unterwegs aussteigen natürlich.
Ja, wunderbar. Braucht man also nicht unbedingt einen Mietwagen, das ist gut zu wissen. Und auch wenn du jetzt angemerkt hast, ja, es ist schon auch ein moderner Zug, auch wenn die Schienen etwas ausgeleiert sind, ich stelle mir jetzt trotzdem dieses rhythmische Rattern vor, einfach nur, weil es so schön ist in meiner Vorstellung, schön klingt, man sich dann so reinlegen kann in dieses Geräusch. Und wenn ich jetzt über solche typischen korsischen Klangwelten nachdenke, fällt mir natürlich auch das Thema Musik ein. Wir haben über Sprache gesprochen, aber ich glaube, Musik ist für die korsische Identität, für die Tradition durchaus auch bedeutungsvoll.
Absolut. Also es gibt alle möglichen korsischen Musikrichtungen. Es gibt natürlich auch Schlager, also so eher so italienisch orientiert, so, also ganz nett so. Aber was, glaube ich, das Ungewöhnlichste ist, das ist die Polyphonie. Also das ist dieser mehrstimmige A cappella-Gesang. Eigentlich also traditionell von Männern gesungen, der wirklich auch was ganz, ganz Besonderes ist. Also wenn man das mal hört, das hat es sehr getragen. Ich bin keine Musikwissenschaftlerin. Ich kann das kann man sicherlich alles erklären. Da hält sich meistens einer, halten die sich so die Ohren zu, damit die dann hören, was die anderen, die verschiedenen Stimmlagen machen. Das ist stammt, glaube ich, ursprünglich aus so diesen Hymnen in der Liturgie, ist ganz getragen und es ist aber wahnsinnig ergreifend. Also wenn man das hört, dann fühlt man so richtig mit und fühlt sich, also spiegelt, glaube ich, schon auch so diese schon leicht melancholische korsische Seele wider und aber eben auch so dieses Ewige und dieses, wir müssen zusammenhalten und wir müssen da durch und getragene. Also es ist sehr besonders.
Dieses Besondere, das findet man ja eigentlich überall, oder? Also du hast jetzt die Musik angesprochen, aber ja auch die Sprache, die Landschaft haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Besondere Korsikas liegt ja vor allem auch in der Vielfalt. Und wenn wir jetzt konkret mal bei der Landschaft nochmal bleiben, wir waren ja jetzt schon in den Bergen wandernd unterwegs und auch mit der Bahn. Da gibt es die Strände, haben wir auch schon kurz erwähnt, wo man wunderbar entspannen kann. Aber man kann sich ja auch der tollen Wasserwelt Korsikas widmen. Also was ich sagen möchte damit ist, soweit ich jedenfalls weiß, wer es gern aktiv mag, kann sich auch am und im Wasser wunderbar austoben.
Absolut. Wassersport, Surfen, Segeln, alles Mögliche gibt es natürlich auch, klar.
Ja.
Tauchschulen, alles, was man sich vorstellt und wünscht. Ja, also es ist wirklich für jeden was dabei.
Ja, Stichwort für jeden was dabei, Stichwort diese Vielfalt, die du mittlerweile ja ganz gut kennst, auch wenn du natürlich deine eigenen Präferenzen und Interessen hast. Aber gibt es denn nach all den Jahren noch irgendetwas, das dich an Korsika überrascht, wenn du dort bist, wo du merkst, oh, das ist jetzt nochmal in den letzten Jahren vielleicht eine Perspektive gewesen, ein Aspekt, der war mir so noch gar nicht bewusst.
Ja, also was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass man mal eine Kap-Kors-Tour macht. Aha. Also richtig, es gibt ja diesen Finger oben auf der Insel im Norden. Die Landschaft ist sehr bisschen rough, bisschen karger, da ist nicht viel Tourismus, da gibt es kleine Ortschaften, die aber wunderschön sind und natürlich auch kleine Hafen, Häfen und nicht so viele Strände, also zumindest nicht im klassischen Sinne mit Sand, sondern wenn, dann Steinstrände. Und die Landschaft ist aber sehr, sehr reizvoll und es gibt da einige Ortschaften, Pino zum Beispiel oder Rogliano. Das sind kleine Dörfer und die haben aber wunderschöne, prächtige Häuser. Die werden Maison d'Américains genannt, die Häuser der Amerikaner.
Aha.
Weil es waren natürlich keine echten Amerikaner, sondern es waren Korsen, die ausgewandert sind, um ihr Glück in den USA zu machen, zu Geld gekommen sind und dann sich nach ihrer Rückkehr wirklich tolle Villen gebaut haben im 19. Jahrhundert.
Ich wollte, okay, könnte ja auch abschreckend klingen, aber du sagst 19. Jahrhundert, also wahrscheinlich.
Ich rede jetzt nicht von heutzutage, nein, also 19. Jahrhundert. Also
mit einem gewissen Geschmack.
Sehr geschmackvolle, tolle, italienisch angehauchte Landvillen, die wirklich wunderbar sind. Und in einigen kann man auch übernachten heute. Und man kann, wenn man Glück hat, auch einige besichtigen. Und das ist mal so nochmal so ein Aspekt, den man so gar nicht erwartet auf so einer Insel, die eben ja doch eher so ein bisschen trutziger, ein bisschen spröder ist. Und ja. Bergdörfer, das Leben früher war schon ja auch hart. Der Anbau, die Jagd, das zeigt sich in vielen Dörfern. Aber dann hat man auf einmal so wunderschöne Villen aus dem 19. Jahrhundert da stehen.
Also so eine Prise Luxus, wer da mal Lust hat, kann dort zumindest auch mal eine Kostprobe mitnehmen.
Absolut.
Schön.
Absolut.
Ach schön. Du, ich werde mir ganz viel mitnehmen aus diesem Gespräch. Du hast uns viele spannende Geschichten erzählt, von vielen spannenden Orten berichtet. Und du berichtest in deinem Buch, wenn es ja zu langsam Richtung Abschied geht hier bei uns, auch von einem Abschiedsritual, das du am Ende eurer Korsika-Zeit immer zelebrierst. Deswegen die Frage hier jetzt gegen Ende des Gesprächs, was ist das für ein Ritual?
Ja, mein Abschiedsritual, das pflege ich tatsächlich jedes Jahr. Wenn der Urlaub zur Neige geht, habe ich so einen Platz am Meer. Es sind Felsen, es ist kein Sandstrand an der Stelle, sondern es ist ein bestimmter Fels, auf den ich mich dann ganz gerne setze, so im Sonnenuntergang und nochmal so ganz bewusst aufs Meer gucke. Die Sonne, ich bin da an der Westküste, das heißt, die Sonne geht im Meer unter. Hinter mir sind aber Berge, da ist die Macchia, da ist der Duft dieser Macchia. Und dann sitze ich da einfach wirklich wie meditiere im Prinzip und atme nochmal ganz tief diese salzige Luft ein, die Macchia, diesen Duft, gucke in diesen Sonnenuntergang und verabschiede mich von meiner Insel. Und das Tolle ist, dass ich eben weiß und dass es diese Sicherheit gibt, die ist nächstes Jahr, sieht dieser Felsen mit dem Meer und der Macchia noch genauso aus. Und das hat er die letzten Jahrzehnte, muss man ja inzwischen sagen, so ausgesehen. Und das ist so ein wirklich so ein tolles Gefühl von Ewigkeit. Es gibt auch ein paar Schriftsteller, die, wenn die über Korsika geschrieben haben, das immer so rausgestellt haben, dass man so ein Gefühl von Ewigkeit und Unvergänglichkeit hat. Und das empfinde ich da auch. Und das
Wie erklärst du dir das? Also es gibt ja natürlich so Felsen und so ganz viele Orte, die sich jetzt nicht ständig verändern, aber dort scheint das ja wirklich, wenn du sagst, auch Autorinnen, Autoren haben davon berichtet, vielleicht auch was mit dem Wind und dem Meer und dass es so ein bisschen
rough
ist.
Ich denke, mit dem Elementaren hat das was zu tun. Ich bin wirklich nicht so esoterisch veranlagt, aber das hat, glaube ich, mit diesem Elementaren, mit den Kräften der Natur, die man da so doll spürt, sei es die Sonne, sei es der Wind, sei es das Meer, sei es der Duft, die regen die Sinne an. Also ich träume auch auf Korsika sehr intensiv und farbenfroh. Man ist so angeregt und es gibt ja auch eine Reihe von Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel die Surrealistin Leonore Fini, die früher so bis in die frühen 80er Jahre, denke ich, aber noch davor, vor allem in den 50er, 60er Jahren, viel auf der Insel war und dort auch sehr viel gemalt hat. Die wird jetzt gerade erst so wiederentdeckt, so im Zuge der des Malerinnen mehr in den Fokus geraten. Die hat das auch immer so rausgestellt, dass so dieses Archaische einem so ein bei aller durchaus Schroffheit, aber eben so ein Gefühl von Geborgenheit auch und Ewigkeit gibt. Das ist
geborgen
ganz schön.
In der Ewigkeit.
So ungefähr,
Schön. Das ist doch eine schöne Note, auf der wir enden können. Gewissermaßen zurück am Anfang des Gesprächs beim Duft und bei diesen Eindrücken der elementaren Natur. Schön. Da ist der Kreis voll. Und ich bedanke mich herzlich bei dir. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Das war toll.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Dankeschön. Mach's gut. Tschüss.
Du auch. Tschüss.
Wer jetzt Lust bekommen hat von euch, auch nach Korsika aufzubrechen, das ist möglich, denn Edelweiss fliegt euch in den Süden Korsikas nach Figari, und zwar zwischen Juni und September. Und Edelweiss fliegt euch auch in den Nordwesten Korsikas nach Calvi, und zwar zwischen Juli und September. Lieben Dank nochmal an Jenny und natürlich an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unsere Show unbedingt, folgt ihr, empfehlt sie weiter. Das wüsste ich sehr zu schätzen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.